Ihr hört den Sternmelder mit Rachel und mir heute gegenüber. Am Mikrofon sitzen Isabelle Bouillon und Franzi Dietrich. Passend zum Lied, sie sind vom Frauen- und Kinderschutzhaus hier Schwäbisch Hall, das Frauen und Kindern sowohl Zuflucht bei häuslicher als auch bei sexueller und partnerschaftlicher Gewalt bietet. Doch bevor wir in das Thema einsteigen, es gibt was, was ihr vorher noch dringend erwähnen möchtet. Stichwort Triggerwarnung.
Ganz genau, bevor wir ins Thema starten, wollen wir an alle Betroffenen oder auch an Vertrauenspersonen, die mit der Thematik schon zu tun haben, gerne aussprechen. Überlegt euch, ob ihr heute zuhören könnt und wollt, ob ihr euch Unterstützung holt. Falls heute nicht der richtige Zeitpunkt ist, könnt ihr die Sendung, glaube ich, nachhören und das vielleicht in Begleitung von Menschen, die euch dabei begleiten.
Genau, dann würde ich sagen, starten wir mal. Jetzt vielleicht erstmal als Einstieg für Personen, die nicht so im Thema sind. Was fällt denn alles unter dem Begriff häusliche Gewalt, partnerschaftliche Gewalt? Das ist ein Begriff, mit dem oft auch so ein bisschen um sich geschmissen wird. Wie würdet ihr das denn am besten definieren?
Magst du, soll ich?
Willst du?
Genau, also der Überbegriff ist eigentlich häusliche Gewalt. Die kann sowohl in partnerschaftlichen Strukturen als auch im familiären Kontext stattfinden. Die Unterscheidung bei der Partnerschaftsgewalt liegt einfach dahin, dass da auch noch eine Beziehungsstruktur dahinter steht, die im meisten oder im Durchschnitt mit einer Liebesbeziehung angefangen hat.
Was sind denn dann so die häufigsten Umfelder, in denen Frauen Gewalt erleben, sind es dann wirklich Partnerschaften?
Partnerschaften oder Ex-Partnerschaften, ja.
Und gibt es da einen Unterschied? Also wir haben auch in der Vorbesprechung schon gesagt, klar, die Endstufe ist dann die physische Gewalt. Es gibt aber auch verbale Gewalt, sexuelle Gewalt. Mhm. Wie wird da unterschieden? Gibt es da auch vielleicht eine Reihenfolge, die sich steigert?
Also generell gibt es ganz viele verschiedene Formen von Gewalt. Die meisten denken ganz klassisch an die physische Gewalt, also wenn jemand ganz konkret geschlagen wird oder wirklich ein körperlicher Übergriff stattfindet. Neben der psychischen Gewalt, sexuellen Gewalt findet aber auch die ökonomische, aber auch die soziale Gewalt statt, dass zum Beispiel Frauen sozial abgegrenzt werden. In den letzten Jahren steigert sich da zum Beispiel auch der Punkt, der gliedert sich so ein bisschen an die soziale, aber auch an die sexualisierte Gewalt, die reproduktive Gewalt, dass zum Beispiel den Frauen Verhütungsmittel verweigert werden oder dann halt durch Vergewaltigungen Schwangerschaften entstehen. Generell ist die psychische Gewalt diejenige, die am subtilsten ist, weil sie einfach nicht auffällig ist im Vergleich zum Beispiel zur körperlichen Gewalt. Mit reinspielt aber trotzdem auch die digitalisierte Gewalt, die in den letzten Jahren, die letzten Jahrzehnten immer mehr kommt, da einfach auch sehr, sehr schwierig ist, Fuß zu fassen für Stellen, die dagegen intervenieren. Aber man kann schwer sagen, dass sich ein Bereich immer hoch steigert oder der größte Bereich ist der, genau.
Und man kann vielleicht noch ergänzend sagen, dass die meisten Formen nicht einzeln auftreten. Mhm. Also das ist bei uns in der Arbeit ganz klassisch miteinander verbundene Bereiche.
Ja. Genau, da greifen ineinander oder bauen sich auf oder ja.
Ja, es sind ja dann auch Gewaltmuster, nehme ich mal an. Wie früh beginnen die denn innerhalb von Beziehungen? Also gibt es da Startpunkte, wo ihr sagt, da könnte man einen Punkt festlegen? Mhm.
Auch hier wieder ganz unterschiedlich. Was tatsächlich auch herausgearbeitet wurde, dass Umbrüche bei Beziehungspersonen meistens auch Startpunkte sein können. Also gerade wenn es um das Zusammenziehen in den eigenen Haushalt oder gemeinsamen Haushalt geht. Eheschließung, Schwangerschaft ist ganz häufig der Beginn von Gewalt oder eben dann auch die Geburt der Kinder. Also man kann sagen, Übergänge sind eine sehr kritische Zeit, wo Gewalt beginnen kann.
Was zum Beispiel da klassisch vielleicht auch noch mit reinspielt, ist also hinsichtlich Übergänge, dass Ferienzeiten zum Beispiel auch beobachtet werden, dass Anfang und Ende von Ferienzeiten manchmal doch nochmal mehr Anfragen bei uns zum Beispiel auch bedeutet.
Dann explizit auch gegen Kinder, wenn ihr von Ferien spricht?
Nicht unbedingt, aber dass einfach die Belastungssituation der Familie da ja nochmal anders herausgefordert wird, weil nochmal der Alltag wegbricht durch die Schule oder dann halt nach den Ferienzeiten der Alltag wieder in einer Form stattfinden muss.
und die Entlastung durch Fremdbetreuung wegfällt und da einfach nochmal mehr Stress auf die einzelnen FamilienmitgliederInnen zukommt. Und ich würde schon sagen, dass es verhäuft zu Gewalt kommen kann, vor allem auch die beobachtete Gewalt. Also gerade hier die Frage von dir, eher bei den Kindern oder bei den Frauen, kann man schlecht voneinander trennen. Mhm.
Gibt es in dem Kontext vielleicht auch Warnzeichen oder so, auf die man achten kann, wenn man sagt, das ist mir jetzt häufiger aufgefallen, das sollte man im Auge behalten, weil das vielleicht in Zukunft zu einem Eskalationspunkt kommen könnte?
Also ich glaube, was grundlegend bei Beziehungen ist, wo Gewalt auftritt, ist, dass es eigentlich immer eine Vorhandensein von Macht und Kontrolle einhergeht, dass einfach der gewaltausübende Part sowohl Kontrolle als auch Macht innehat, diese dann in den unterschiedlichen Bereichen dann einfach zeigt, sei es in der psychischen oder in der physischen, aber auch in der ökonomischen oder sozialen Ebene.
Ja, wenn wir bei dem ökonomischen Punkt sind, welche Rolle spielt denn da auch ökonomische Abhängigkeit überhaupt? Jetzt vielleicht auch innerhalb von eben Partnerschaften, Liebesbeziehungen?
Ja, die ökonomische Gewalt, die trifft ziemlich hart. Und zwar merkt man in der Arbeit mit Gewaltbetroffenen doch sehr, dass auch vorliegende patriarchale Rollenmuster eingefordert sind, reproduziert werden. Das heißt, es geht meist um eine klassische Aufteilung, dass der Familienoberhaupt oder der Mann zur Lohnarbeit geht, eben entgeltlich. Die Frauen ganz häufig in der Care-Arbeit unentgeltlich arbeiten und dadurch schon Ungleichgewichte während der Beziehung einfach stattfinden. Und gerade wenn es wirklich zu einer Flucht kommen sollte oder das Herausbrechen aus dieser Gewaltbeziehung, für Frauen wahnsinnige Missstände auf sie zukommen finanziell. Also da ist auch ein großer Punkt Armutsrisiko bei Frauen.
Was im Hintergrund zum Beispiel bei Familien mit Migrationsgeschichte natürlich auch ist, dass hinsichtlich dessen vielleicht auch der Mann entscheidet, da kann die Frau oder darf die Frau in den Sprachkurs gehen, darf sie der Arbeit nachgehen, zusammenhängend mit dem Aufenthaltstitel, wo sie dann in einer ganz, ganz großen Abhängigkeit steckt und da eigentlich selber nicht rauskommen kann.
Also dann auch entfernt von dem Bereich Bildung und so.
Genau.
Wenn sich dann eine Frau entscheidet, doch eine Partnerschaft zu verlassen oder ihren Mann, ihren Freund zu verlassen, wie reagieren die dann meistens?
Es ist ganz unterschiedlich. Also es gibt natürlich Männer, die das in keiner Weise akzeptieren, die da ganz arg auf Konfrontation gehen, dann wirklich auch das soziale Netzwerk einschalten, um dann die Frau zu suchen. Da steigert sich dann einfach auch das unterschiedliche Gefährdungspotenzial von der Frau. Es gibt aber auch Männer, die zu der Frau, also die Frau zum Beispiel auf die Türe gesetzt haben und dann gesagt haben, du brauchst die gar nie wiederkommen, wenn zum Beispiel auch kein Kind vorhanden ist, dann besteht da zumindest in der Anfangszeit weniger das Risiko, aber trotzdem ist es ganz individuell, wie dann die Männer reagieren, auch was mit einhergeht, zum Beispiel ist Unterhaltszahlungen für die Kinder oder für die Mutter und ja, das ist einfach ganz individuell.
Und wo die Beziehungspersonen vielleicht auch in dem Moment stehen. Also ist da gerade Gewalt passiert und ist der Täter vielleicht gerade eher in der Vergebungsphase? Also sucht er da auch nochmal die zweite Chance oder zeigt sich bereit, Angebote, Therapieangebote wahrzunehmen und versucht da die Beziehung auch nochmal zu retten? Also auch das gibt es, ein ganz weites Spektrum.
Genau, was mit einhergeht, vielleicht auch, dass es natürlich auch unterschiedliche Punkte gibt, an denen Frauen gehen. Zum einen vielleicht die erste Trennung, weil ein erster Übergriff passiert ist, aber natürlich auch Frauen, die jahrzehntelang mit diesem Partner schon zusammen sind, die jahrelang Gewalt erlebt haben und an einem anderen, ganz anderen Punkt rein jetzt die Beziehung vollend oder endlich beenden möchten.
Nach euren eigenen Erfahrungen heraus, wo fällt dann der Absprung leichter? Bei einer ersten Trennung oder bei einem ganz häufigen Hin und Her?
Oh, das ist super schwierig.
Also ich glaube, für uns ist es wichtig, den Frauen da ihre Expertinnenrolle nicht abzusprechen. Das braucht Zeit, das braucht Sicherheit, das braucht ganz häufig einfach auch den Mut und die Solidarität oder die Unterstützung von außen, die einem mit zeigt, es geht auch. Es geht auch mit der Trennung. Klar ist, wenn die Frau die Gewalt schon beim ersten Mal als das anerkennen kann und das nicht bagatellisiert, also naja, es ist einmal passiert, es ist jetzt einmal die Hand ausgerutscht, dass da die Bereitschaft zur Veränderung sehr schnell kommen kann. Aber so wie es Franzi jetzt auch gesagt hat, wenn das schon jahrelang ist, wenn es vielleicht sogar ein Mehrgenerationenthema ist, weil die Frauen es selber von ihren Eltern miterlebt haben, dass häusliche Gewalt stattfindet, dann ist das ein sehr, sehr schwerer Prozess. Aber was wir in der Erfahrung sagen können, dass die Bereitschaft direkt nach Gewaltereignis häufig sehr hoch ist. Also zum einen, weil Institutionen mit einsteigen, Polizei kann intervenieren oder Beratungsstellen, um eben auch Raum und Zeit zu schaffen für Frauen, an Hilfen heranzukommen. Und das sind die Zeitpunkte, wo wir schnell und gut agieren können, um Frauen Mut zu machen, zu gehen.
Was vielleicht ein Punkt ist, der gerade bei den Müttern manchmal auch noch ein Druckpunkt sein kann, ist, wenn Kinder involviert sind, weil natürlich auch die Kinder, wenn sie in ein Frauenhaus fliehen müssen, lassen das ganze soziale Netzwerk zurück, den Kindergarten, die Schule, die Freunde. Und da sind natürlich die Mütter nochmal auf einer anderen Seite auch unter Druck, weil vielleicht auch die Kinder das am Anfang nicht verstehen, vielleicht nicht direkt betroffen sind von Gewalt, aber trotzdem, also Kinder erleben Gewalt oder häusliche Gewalt eigentlich immer mit. Aber natürlich ist es für die unheimlich schwer, da auch den Umbruch mitzumachen.
Ich wollte nämlich gerade schon fragen, wie wirkt sich häusliche Gewalt denn eigentlich auf Kinder aus, die das mitbekommen?
Also ganz unterschiedlich. Also es gibt praktisch von den 0 bis auch im Teenie-Alter ganz die Bandbreite einfach von Kindern, die sehr, sehr zurückgezogen sind, die nicht sprechen, die vielleicht gar nicht in soziale Interaktionen gehen können. Es gibt aber auch die Kinder, die sehr, sehr grenzenlos sind, weil sie zum Beispiel selber nicht erfahren durften, dass Grenzen gewahrt werden. Bei den, so vielleicht so im Schulkindalter kommen dann schon vielleicht auch die ersten Verhaltensweisen, die reproduziert werden vom Täter, dass Aggressionsverhalten ein Thema ist. Aber auch natürlich dann in Interaktion mit anderen Kindern zu treten. Es kommt darauf an, wie waren sie vielleicht ans Hilfsnetzwerk angebunden im Kindergarten, in Schule. Aber ganz oft merkt man einfach, dass ein großer Redebedarf da ist, einfach eine Bezugsperson zu haben, unabhängig von der Mutter, da einfach in Kontakt zu gehen und gesehen zu werden.
Inwiefern kann denn da das soziale Umfeld helfen, Nachbarn, Freunde, Familie oder auch unterstützend wirken, vielleicht auch dann bei einer Trennung oder eben bei einem Ausbruch aus gewalttätigen Beziehungen oder Verhältnissen?
Das Umfeld kann wahnsinnig unterstützen. Also gerade auch Räume aufzumachen, das Thema auch nicht zu tabuisieren. Das heißt, ansprechen, beobachten, aber auch da immer wieder in Resonanz gehen, der Frau die Zeit zu geben und den Kindern also Angebote machen. Das ist, glaube ich, der wichtige Faktor. Nicht zu drängend, weil auch das kann wieder eine Kontrolle von außen sein. Eine Entscheidung, die ich nicht selber mittragen kann. Das heißt, hier vom Infomaterial, von Sensibilisierung, von der Telefonnummer von der Beratungsstelle, von der Bereitschaft, hey, wenn es nächstes Mal am Wochenende so kracht, komm doch zu mir. Also da können ganz, ganz unterschiedliche Angebote gemacht werden, wo Frauen sich immer wieder auch handlungsfähig erleben können, an der Situation direkt was verändern zu können.
Genau, ich glaube, im Gesamten ist es einfach wichtig, es zu benennen, dass es halt nicht in Ordnung ist und dass es nicht der Normalfall ist. Und wenn die Frau das vielleicht seit Jahren erlebt oder man es Jahrzehnte vielleicht auch mitbekommt, wenn man lange Nachbarschaften hat, dass man trotzdem weiterhin benennt, nein, das ist nicht okay und das musst du dir nicht bieten lassen und nicht gefallen lassen, auch wenn Kinder involviert sind, da dann einfach auch den Prozess zu verstehen, dass eine Trennung nicht leicht ist. Also jeder kennt es bestimmt, wenn man eine Beziehung beendet, das ist nicht von heute auf morgen. Das ist ein langer Prozess und das auch zu verstehen, dass die Frauen an einem unterschiedlichen Punkt sind, das selber sehen zu können. Vielleicht braucht es aber auch einfach noch und da einfach immer wieder die Hilfe anzubieten.
Voll wichtig, Franzi, da auch nochmal die Stelle. Die Parteilichkeit gegen die Gewalt, ja, das ganz klar, ja.
Warum braucht es Frauenschutzhäuser?
Ganz klar, um den Frauen Schutz bieten zu können und auch eine Anonymität.
Welche konkreten Schutzfunktionen erfüllt dabei ein Frauenhaus?
Also zum einen schützt es natürlich die Frau vor weiterer Kontrolle und Angriffen von dem Täter, weil einfach er nicht weiß, wo die Frau ist.
Frauenschutzhäuser sind was, glaube ich, in so gesellschaftlichen Gesprächen erst in den letzten Jahren hochgekommen sind. Wie seht ihr denn, wie sich da die Haltung verändert hat in den letzten Jahren?
Ich glaube, dass deutlich mehr Akzeptanz vom Thema stattfindet und auch mehr Diskurse in der Öffentlichkeit stattfinden. Allerdings muss man dazu sagen, dass es meist immer noch unzureichend finanziell gesicherte Stellen sind und wo definitiv noch Luft nach oben ist. Sei es an den Angeboten selbst, also alles, was Richtung Gewaltschutz angeht, da fasst man ja auch noch die Beratungsstellen dazu oder Täterarbeit, die Kinder und Jugendlichen da auch noch mal speziellere Hilfen zu bekommen. Genau, also es hat mehr Akzeptanz gewonnen, aber wir wünschen uns da natürlich noch mehr.
Wenn sich jetzt Menschen entscheiden, zu euch zu kommen, gibt es gewisse Schritte, die Betroffene vollziehen müssen, um quasi einen Platz im Frauenschutzhaus zu bekommen?
Ich glaube, konkrete Schritte kann man gar nicht so benennen, weil es einfach individuell ist, je nachdem, ob die Frau selber anruft, ruft vielleicht eine Freundin an oder ist es eine Hilfestelle, also eine Fachberatung oder es kann rentisch auch
soziale Dienste sein, im Krankenhaus, ein Sozialdienst oder ähnliches.
Genau, aber tendenziell rufen die an, also früher war auch viel, viel mehr nochmal vor Ort. Heutzutage geht viel über das Telefon. Dann rufen einfach die Personen an, schildern den Fall. Es gibt bundesweit auch eine Webseite dazu, wo man dann auch als Privatperson Frauenhausplätze findet. Das ist die frauenhaus-suche.de Seite. Das ist einfach auch alle wissen, dass man sich da Hilfe holen kann.
Oder auch das Hilfetelefon, das ist 24/7 erreichbar. Mittlerweile, glaube ich, in 18 verschiedenen Sprachen, wo eben auch professionelle Unterstützung am Telefon auf Betroffene wartet, um ein paar Schritte durchzugehen oder eben auch bei der Suche nach Frauenhäusern unterstützt.
Das heißt, nicht jede Kontaktaufnahme führt quasi direkt zu einer Aufnahme in euer Frauen-Kinderschutzhaus?
Genau, nicht unbedingt. Also es sind natürlich auch Anfragen, es werden Fälle geschildert, die dann aber vielleicht auch an eine Fachberatungsstelle weitergegeben werden, weil die Frau selber vielleicht gar nicht in ein Frauenhaus möchte. Sie möchte vielleicht einfach nur, dass die Gewalt aufhört. Das möchten eigentlich alle Frauen. Aber gerade in dem Setting, dass die Frau sagt, nein, ich muss heute weg, ich bin hier nicht sicher mit meinen Kindern zum Beispiel, dann wird geschaut, dass eine Aufnahme schnell möglich gemacht wird. Wie es Isabel schon gesagt hat, da gibt es leider die Finanzierungspunkte, die wir auch abklären müssen. Und auch heute besteht da nicht, dass jede Frau gesichert einen Frauenhausplatz hat.
Ja, neben dem finanziellen Punkt, wie ihr schon meintet mit den Plätzen, gibt es denn genug Plätze oder gibt es da immer wieder einen Mangel?
Ein Mangel.
Ein
großer Mangel. Klare Antwort. Genau. Also ich glaube, wir sind bei ca. 6.800 Plätzen in deutschlandweit und eingestuft wird es aber, dass wir eigentlich 21.000 bräuchten. Also wir sind noch weit drunter.
Genau, also wenn man denkt, ein Drittel ist nicht erfüllt und der Rest, der hat leider keinen Platz oder die Frau, die da betroffen ist, hat keinen sicheren Zufluchtsort.
Das ist viel, da ist viel Platz nach oben. Mhm. Wenn wir nochmal zu den betroffenen Frauen zurückkommen, was ist denn, wenn Frauen ohne deutschen oder mit ausländischem Pass durchkommen oder auch ohne Aufenthaltsstatus und Genehmigung, wird da anders verfahren?
Vielleicht kann man da generell sagen, dass Frauenhäuser da sehr unterschiedlich aufgestellt sind und auch sehr unterschiedlich aufnehmen. Wir haben das hohe Ziel, eigentlich immer aufnehmen zu wollen und da wenig Hindernisse geltend zu lassen. Aber auch hier, das ist sehr unterschiedlich.
Und es gibt aber auch Frauenhäuser, die ganz klar von Trägerschaftsseite aus das ausschließen müssen, obwohl vielleicht das Team sagt, eigentlich würden wir gerne und wir würden uns die Herausforderung auch stellen, aber dann zum Beispiel unterschiedliche Trägerschaften sagen, nee, das können wir einfach nicht machen. Und da muss sich auch noch ganz, ganz viel verändern, dass es flächendeckend einfach für jede Frau gilt. Und auch da die UN, die Kinderrechtskonvention schließt rentisch auch Frauen mit Migrationsgeschichte nicht ein. Also die gilt rentisch nur für Frauen, die in Deutschland leben. Andere Frauen werden dann nicht mit eingenommen.
Wenn wir nochmal auf die Schutzhäuser genau konkret zu sprechen kommen, Anonymität ist ja ein Riesenthema bei euch oder ein unglaublich wichtiger Punkt. Warum ist das denn so wichtig? Ihr habt ja auch bestimmt die Möglichkeit auf einen anderen Standort wie Schwäbisch Hall.
Ob wir einen anderen Standort als Schwäbisch Hall haben, oder?
Ja, und inwiefern das mit einbezieht, mit der Anonymität.
Also vielleicht in der Thematik, dass wenn zum Beispiel Frauen, also ein konkretes Beispiel, wenn eine Frau Schwäbisch Hall bei uns anfragt, wir einen Platz haben, ist aber da auch immer die Prämisse, wir müssen die Gefährdungslage abfragen, ob die Frau wirklich hier in Schwäbisch Hall sicher ist. Also sie muss hier in Schwäbisch Hall einkaufen gehen können, sie hat vielleicht ein Kind, die auf dem Spielplatz. Wenn da aber die Frau sagt, das wäre gar nicht sicher, dann ist eine Weitervermittlung einfach ein Muss.
Genau.
Da sind wir auf andere Plätze angewiesen. Ansonsten gibt es auch da die Unterscheidung, je nach Anfragen. Es sind manchmal auch Fälle, die ein ganz, ganz großes System dahinter haben, wo dann die Gefährdung nicht nur von einem Täter ausgehen, sondern von der Familienstruktur, wo es dann auch explizit Hochsicherheitshäuser gibt, weil wir hier in Schwäbisch Hall jetzt kein Hochsicherheitshaus sind, klären wir schon auch immer ab, wie ist die Gefährdung und sind da einfach auf die Anonymität auch angewiesen, um denn die Sicherheit bieten zu können. Aber auch da gibt es einen Wandel bei den Frauenhäusern, dass immer mehr in den letzten Jahren auch bekannte Häuser es gibt. Also zum Beispiel in Heilbronn gibt es ein Open House. Das hat dann aber also eine bekannte Adresse, aber einen sehr gut gesicherten anonymen Teil hinten dran. Also das ist die Adresse. Das sind aber nochmal die Sicherheitsstandards, einfach ein ganz anderer Teil.
Heißt, da wird dann kooperiert mit anderen Schutzhäusern in all der Fälle.
Also wir sind generell immer darauf angewiesen, dass Frauenhäuser wir Frauen oder Anfragen auch weitervermitteln können.
Im Fall der Fälle, wie läuft denn auch dann eine Zusammenarbeit zum Beispiel mit der Polizei oder auch mit Gerichten eben bei Schutzfällen?
Wir haben eine gute Kooperation mit der Polizei hier in Schwäbisch Hall, Crailsheim und Umgebung. Das heißt, da gibt es auch immer wieder Kooperationsvereinbarungen bzw. Gespräche, um zu gucken, wo sind denn so die Interventionsketten oder die Interventionsvorgänge, wer schaltet sich wann ein, wer ist wann wie zuständig, was ist, wenn eine Aufnahme am Wochenende stattfinden sollte und die Mitarbeiter vom Frauen- und Kinderschutzhaus nicht besetzt sind oder ähnliches. Also da werden Vorgehensweisen immer wieder im Voraus besprochen, in den Einzelfällen natürlich und auch die Nachbesprechung in Form von Fallarbeiten und Gremien zum Beispiel, um auch da immer besser zu werden.
Genau, was vielleicht auch noch ein anderer Aspekt ist, dass wir natürlich auch darauf angewiesen sind, mit der Polizei zusammenzuarbeiten, gerade hinsichtlich Gefährdungssituationen, wenn die Frauen nochmal aus der Wohnung Dinge, wichtige Dokumente, vielleicht auch Kleider für die Kinder holen müssen, dass wir das nicht begleiten, sondern das dann begleitet wird von PolizeibeamtInnen. Oder dann, wir hatten auch mal einen Fall, wo eine Frau weitervermittelt wurde, das dann aber über eine gesicherte Fahrt geht, also die dann die Polizei in ein anderes Frauenhaus bringt.
Gibt es denn so einen typischen Ablauf oder so einen Arbeitsalltag, eine Struktur? Oder sieht es bei euch ganz unterschiedlich immer aus?
Also ich glaube, so einen normalen Alltag gibt es bei uns nicht. Unsere Arbeit ist super geprägt von Flexibilität und einfach auch von unvorhergesehenen Situationen, die kommen können. Natürlich, wir haben Kolleginnen, wir sind insgesamt 7 Pädagoginnen. Wir haben noch eine Hauswirtschaftskraft im Haus, die jetzt auch Unterstützung bekommen hat. Mhm. Den Hausmeister noch dazu. Und natürlich sind wir immer alle, je nach Deputat und wie wir angestellt sind, im Haus. Wir haben eine Teamsitzung jede Woche. Wir haben Supervision, wo wir kollegial nochmal beraten werden.
Ansonsten unterscheidet sich auch die verschiedenen Bereiche. Das heißt, wir haben Pädagoginnen, die sind hauptsächlich in der Frauenberatung. Es gibt Pädagoginnen, die sind beim Kinder- und Jugendbereich tätig oder auch in der Nachsorge. Also immer da, wenn Frauen den Wunsch haben, aus dem Haus auszuziehen, um auch da den Auszug ins selbstständige Leben zu begleiten.
Gibt es da Schulungen oder Weiterbildungen, die von eurem Team gemacht werden müssen? Oder sagt ihr, ich studiere jetzt was Spezielles und eben daraufhin kann ich dann bei euch arbeiten?
Also ich glaube, ein Muss gibt es nicht. Wie gesagt, ein Großteil der Kolleginnen sind Sozialpädagoginnen. Ich zum Beispiel bin auch Kindheitspädagogin, wenn ich mit den Kindern und Jugendlichen hauptsächlich arbeite. Kolleginnen haben aber auch eine traumatherapeutische Ausbildung oder eine Traumapädagogik oder die Fachberatung dann dazu. Wir haben Kolleginnen, die systemisch ausgebildet sind. Ich habe zum Beispiel auch noch eine hundegestützte Weiterbildung, dass ich auch hundegestützt mit den Kindern arbeiten kann.
Eigentlich hatte ich ein bisschen einen anderen Zeitplan für das Interview heute, muss ich ehrlich gestehen, aber mit einem Blick auf die Uhr. Ich wollte unbedingt mit euch noch über Präventionsmaßnahmen und Möglichkeiten sprechen, weil ich das auch einen unglaublich wichtigen Part finde. Inwiefern spielt denn Aufklärung in der ganzen Thematik um häusliche Gewalt, partnerschaftliche Gewalt eine Rolle und wie kann man die vielleicht verbessern, eurer Meinung nach?
Ich glaube, da sind wir uns einig, dass Prävention eine zentrale Rolle spielen sollte. Aktuell noch nicht gut genug ausgebaut ist, also auch hier wieder Luft nach oben. Wir denken, dass es wichtig ist, schon sehr jung anzusetzen, Kinder und Jugendliche zu stärken, zu gucken, was ist denn Grenzsetzung, wo darf ich Nein sagen, aufmerksam machen, dahingehend, dass sie Kinderrechte haben, dass wir Menschenrechte haben, dass wir Beziehungsregeln irgendwie auch erklärbar machen, Dynamiken erklärbar machen, dass wir Scham- und Schuldgefühle auch abbauen können, indem das Thema eben nicht tabuisiert wird, dass man an Schulen geht, in Kindergärten geht, dass man bei Auszubildenden reinschneidet, dass man in Seniorenzentren reinguckt, also im Grunde das komplette, die komplette Altersspanne abdecken und umso früher man loslegt, umso besser stehen wir dann an der Basis da.
Genau, und was da vielleicht eingreift, ist zum einen die Information zu streuen, dass es Frauenhäuser gibt, dass es Hilfestellen gibt. Auf der anderen Seite die flächendeckend auszubauen, da einfach die Istanbul-Konvention wirklich bundesweit auszubauen und einfach auch gerade Frauen, die Fluchterfahrung haben, mit einzubeziehen, weil häusliche Gewalt nicht nur ein Thema hier von Europa ist oder von Deutschland, sondern weltweites, was mit den Strukturen zu tun hat. Dahingehend aber auch ist Frauenhausarbeit oft die Symptombekämpfung, was ganz zentral wichtig ist, einfach Täterarbeit, die auch marginal hier in Deutschland vertreten ist, wo unheimlich mehr passieren muss.
Genau, also auch die konkrete Begleitung von Jungen und Männern und auch da den Blick auf Männlichkeitsbilder, auf Rollenbilder, ja, etc. etc.
Gibt es denn einen Punkt, wo ihr sagt, da könnte medial auch noch mehr passieren und mehr gezeigt werden, gerade vielleicht auch für die Öffentlichkeit, dass so Awareness einfach für das Thema verbreitet wird?
Also auf jeden Fall. Ich glaube, man merkt, die letzten Jahre kommt das schon auch mehr, aber es darf viel, viel mehr kommen. Aber ich glaube, da kann Isabel noch mal mehr dazu sagen.
Ich glaube, es wäre schon ein ganz toller Anfang, wenn Medien Femizide als das auch betiteln. Das heißt, dass hier nicht von Partnerschaftskonflikten, Ehestreitigkeiten, Eifersucht und Rachedramen sprechen, sondern dass wir das auch korrekt benennen, dass ein Femizid eben stattgefunden hat, dass der Blick auch hierhingehend ist, wie viele Betroffene wir eigentlich sind. Ja, die Zahlen haben sich rapide verändert. Wir sind mit 6% Steigerung von 22 auf 23 durchgestartet. Wir sind bei einem Femizid pro Tag, nicht mehr alle 3 Tage hier in Deutschland.
Das ist eine unglaublich hohe Zahl. Welche Rolle spielt denn da das ganze Thema Gleichberechtigung auch in der Prävention? Würdet ihr sagen, spielt überhaupt eine Rolle?
Ja, auf jeden Fall. Natürlich, also ich denke, das ist ein zentrales Thema. Also auch hier, wo sind wir strukturell auch aufgebaut, dass wir Ungleichheiten vielleicht gar nicht mehr sehen, dass wir sie nochmal deutlich machen müssen in der Benachteiligung von meist weiblich gelesenen Personen. Und auch hier nochmal den Fokus vielleicht auch weiter zu sehen, also auch queere Personen mitzufassen, also alle Personen, die sich als Flinter bezeichnen oder ähnliches. Also da sind wir noch sehr lange weg. Das, ich finde den Satz immer ganz toll, nur weil Väter jetzt vielleicht auch mal Elternzeit nehmen, sind wir noch lange nicht irgendwie bei einer Gleichberechtigung.
Genau. Ja, also. Und auch da sind es nicht die großen aufsehenden, erregenden Situationen, sondern die kleinen Situationen im Alltag, die oft einfach die Basis machen, wie wir Menschen wahrnehmen, wie wir Kinder wahrnehmen, wie wir Geschlechterrollen wahrnehmen.
Wie kann man denn dann in dem Zuge auch vielleicht Opfer ermutigen, sich möglichst früh Hilfe zu suchen? Was wahrscheinlich auch ein essentieller Punkt ist, um es gar nicht zu einer gewissen Eskalationsstufe kommen zu lassen.
Also ich glaube, da in Bezug von, was wir vorher gesagt haben, einfach ist zu benennen, dass es nicht in Ordnung ist, was einfach grenzüberschreitendes Verhalten ist, was Gewalt auch ist, dass einfach die betroffenen Menschen das, weil man versucht wahrscheinlich in Beziehungen auch immer das zu relativieren, zu sagen, ja, das war ich und ja, ich habe mich ja auch anders verhalten. Aber schlussendlich hat das Opfer nie Schuld am Verhalten des Täters, weil ich bewegt nicht den anderen mich dass ich einen Übergriff erlebe. Und da muss einfach angesetzt werden, dass die Verantwortung bei denjenigen liegt, die Gewalt ausüben.
Ja, und da auch direkt die Sozialisation mit einzubeziehen. Mhm. Also wo haben wir es denn als Frauen beigebracht bekommen, dass unsere Stimme wichtig ist, unsere Meinung wichtig ist, unser Körper uns gehört. Das bedeutet ganz viel empowern, ganz viel darauf aufmerksam machen, dass Frauenrechte Menschenrechte sind.
Voll. Dankeschön euch beiden. Ich möchte euch gar nicht in eurem Flow eigentlich unterbrechen, aber mit einem Blick auf die Uhr sehe ich, wir sind am Ende unseres Interviews. Gibt es noch ganz kurz was, irgendwas, was ihr noch loswerden wollt, was ihr unseren Zuhörern noch mitgeben möchtet?
Habt den Mut, Sachen, die ihr seht, die nicht in Ordnung sind, zu benennen und auszusprechen.
Seid solidarisch. Seid füreinander da.
Und mit dem Statement, schön, dass ihr da wart und ich hoffe, ihr da draußen wisst jetzt ein bisschen mehr Bescheid darüber. Es geht jetzt gleich in die Veranstaltungstipps weiter und danach probieren wir es nochmal mit eurem Song I Said No, Sir. Falls klappt, wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören.
Danke fürs Dasein.
Danke.
Bitteschön.